Geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man so. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das stimmt, oder? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wissenschaftlich ist das umstritten. Man hat das versucht, in Studien mal herauszufinden. Man hat also Probanden genommen, eine ganze Menge, und hat denen Schokolade angeboten. Und zwar zwei Sorten. Süße, leckere, hervorragende Schokolade und bittere Schokolade. Und ich meine nicht zartbitter, ich meine bitterbitter. Also so eine, die du nicht essen möchtest. Und dann hat man die Leute halt in so einen Raum geschickt und die sollten dann probieren und danach sollten die ihre Eindrücke aufschreiben von diesem Geschmackserlebnis. Und dann hat man Leute zu zweit in den Raum geschickt und sie die gleiche Schokolade testen lassen. Und dann sollten sie auch wieder aufschreiben, was ihr Geschmackserlebnis war. Und interessanterweise ist es so, dass wenn man gemeinsam ein Erlebnis hat, dass man es intensiver wahrnimmt als alleine. Das heißt, die Leute haben die süße Schokolade gemeinsam dann in den Himmel gelobt und die bittere Schokolade, die war dann nicht nur, die schmeckt mir nicht, sondern die war eklig, widerlich und so, solche Worte kamen dann davor. Und zwar ohne, dass die Leute miteinander über das Geschmackserlebnis gesprochen haben, sondern einfach nur, dass sie es gemeinsam erlebt haben, hat die Erfahrung intensiviert. So gesehen ist geteilte Freude doppelte Freude, aber geteiltes Leid auch doppeltes Leid nach dieser Studie. Der Haken an dieser Studie ist, dass man die Leute sich eben nicht hat austauschen lassen. Sie durften nicht reden über das gemeinsame Erlebnis. Und ich glaube, da ist tatsächlich ein wichtiger Haken. Also, nehmen wir mal ein positives Erlebnis. Stell dir vor, du gehst zu einem Konzert. Du hast dich lange darauf gefreut, endlich auf dieses Konzert zu gehen. Zum Beispiel ein Konzert von Bettina Alms. Ja, und du hast gesagt, da will ich unbedingt hin und da freue ich mich sehr darauf, Karten gekauft und so weiter. Und dann gehst du dahin und hast einen tollen Abend. Besser wird dieser Abend, wenn du jemanden mitnimmst und ihr gemeinsam dahin geht. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und wenn ihr dieses Erlebnis gemeinsam habt, das exakt selbe Konzert, aber für dich ein besseres Erlebnis, wenn du es mit jemandem gemeinsam erlebst. Noch besser wird es natürlich, wenn du danach deine Begleitung schnappst und ihr noch auf den Absacker irgendwo hingeht und gemeinsam redet über das, euch austauscht über das, was ihr erlebt habt, weil dann bleibt es dir als legendärer Abend in Erinnerung. Tatsächlich. Und man kann das auch umdrehen. Wie ist das denn mit den negativen Erfahrungen? Ich weiß noch, vor anderthalb Jahren hatten wir als ganze Familie Corona und die Kinder waren nach zwei Tagen wieder fit wie Turnschuhe und wir waren zwei Wochen richtig bitter krank. Hat das unser Leid irgendwie verbessert, dass wir beide krank waren? Nein, es hat es viel schlimmer gemacht, als wenn nur einer krank gewesen wäre. Besonders wenn gesunde Kinder rumlaufen, die aber in der Quarantäne mit einem gemeinsam sind. Zum Glück gibt es Tablets und Fernseher und sowas. Also, wie ist das? Wenn man gemeinsam krank ist, macht es das besser? Nein. Was es besser macht, wenn man gemeinsam leidet unter einer Sache, ist, wenn man darüber redet. Darum gibt es Selbsthilfegruppen. Und darum sind Selbsthilfegruppen so wahnsinnig erfolgreich. Selbsthilfegruppen machen Leute nicht gesund, aber Selbsthilfegruppen helfen dabei, das Leid zu durchstehen und gemeinsam es irgendwie besser zu machen. Kleingruppen in Gemeinden zum Beispiel wie unserer helfen auch dabei, dass wir uns austauschen über das, was uns belastet, und das Reden und das Austauschen, das gemeinsam unterwegs sein, das stärkt. Nicht, wenn wir einfach uns gegenseitig runterziehen in unserem Elend, sondern wenn wir uns darüber austauschen. Es kommt also auf den Austausch an, ob wir gemeinsam reden, ob wir gemeinsam unterwegs sind, ob dieser Satz, geteiltes Leid ist halbes Leid, stimmt oder eben gerade nicht. Und deswegen möchte ich euch heute eine Geschichte vorlesen von zwei Leuten, die gemeinsam gelitten haben und dann Jesus begegnet sind. Und die steht in Matthäus 20, Abvers 29. Jesus verließ Jericho zusammen mit seinen Jüngern. Eine große Volksmenge folgte ihm. Da saßen zwei Blinde am Weg. Sie hörten, dass Jesus vorbeiging und riefen: Hab Erbarmen mit uns, Herr, du Sohn Davids. Die Leute aus der Volksmenge fuhren die Blinden an: Seid still! Aber die Blinden schrien noch viel lauter: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Da blieb Jesus stehen. Er rief sie zu sich und fragte sie: Was wollt ihr? Was soll ich für euch tun? Die Blinden sagten zu ihm: Herr, dass wir sehen können. Jesus hatte Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Sofort konnten sie sehen und folgten Jesus. Ich habe mir diese Woche den Kopf zerbrochen darüber, warum das zwei Blinde sind. Das ist deswegen eine wichtige Frage, weil diese Geschichte auch vom Lukas-Evangelium und vom Markus-Evangelium erzählt werden. Gleicher Ort, gleiche Zeit, gleiche Situation, fast gleicher Dialog, aber bei den anderen ist es jeweils ein Blinder. Bei Lukas und Markus ist es ein Blinder, bei Matthäus zwei. Warum? Warum erzählt man ein und dieselbe Geschichte, aber verdoppelt die Anzahl der Blinden? Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Warum? Und ich glaube, das hängt damit zusammen, was Matthäus uns mit dieser Geschichte sagen möchte. Es geht Matthäus in dieser Geschichte um geteiltes Leid. Und ob es denn halbes Leid bedeutet oder was dabei hinten rauskommt. Und ich habe mich gefragt, das steht in dem Text nicht, aber ich habe mich gefragt, waren die beiden Blinden da am Straßenrand? War das so eine Schicksalsgemeinschaft? Ja? Also Leidensgenossen einfach nur, weil man halt als Blinder irgendwie dann da unter den Blinden ist. Und die beiden mussten halt irgendwie da gemeinsam über die Runden kommen. Vielleicht haben sie sich gegenseitig runtergezogen in ihrem Leid, weil sie quasi doppelt blind waren. Vielleicht hat es ihre Hoffnungslosigkeit sogar noch verstärkt, immer mit jemandem zusammen zu sein, der auch dieses Elend hat. Oder waren es Freunde? Es könnte doch auch sein, dass es Freunde waren, die sich ausgetauscht haben, die geredet haben, die sich da, wo sie konnten, irgendwie gegenseitig unterstützt haben. Vielleicht haben sie ihr Leid halbiert, weil sie gemeinsam unterwegs waren und echte Freunde waren. Und sie sprechen in diesem Bibeltext mit einer Stimme. Und das weckt in mir die Hoffnung, dass es Freunde waren, dass es wirklich Freunde waren, nicht einfach nur Elendsgenossen. Und das hat ihnen bestimmt geholfen, wenn es so war. Und es hat auch Linderung gebracht. Vielleicht hat es ihr Leid halbiert, aber es hat natürlich nichts daran geändert, dass sie blind sind. Ja, also du kannst als Blinder natürlich mit ganz vielen Blinden ganz tolle Gemeinschaft haben und ihr stützt euch gegenseitig. Das ändert nichts daran, dass du blind bist. Und ich habe mich gefragt, was bedeutete es eigentlich damals, zu der damaligen Zeit blind zu sein? Das war ja ein lebenslanges Schicksal. Aber ich bin schon ziemlich überrascht, dass die Leute aus dieser Menge, die mit Jesus geht, sagen: Ah, seid still, geht weg. Ja, lasst uns hier in Ruhe. Geht's wieder an eure Ecke und bettelt weiter oder wie auch immer. Warum? Also, die können doch nichts dafür. Die armen Blinden, lasst sie doch einfach zu Jesus. Und im Gegenteil, ihr wisst doch, dass Jesus Menschen heilt. Das war doch die Gelegenheit. Ihr müsst doch eigentlich reagieren und sagen: Jesus, wir haben zwei Blinde gefunden. Wir können noch mal ein Wunder von dir sehen. Wir schaffen sie mal ran zu dir. Nein, sie werden abgewiesen. Sie sollen weg. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass damals ganz andere Einschätzungen da waren, warum Menschen welche Krankheit haben. Damals war es so, dass körperliche Krankheiten, wie zum Beispiel Blindheit, immer irgendwie dieses Geschmäckle hatten von Strafe Gottes. An einer anderen Stelle fragen die Leute Jesus ja bei einem Blinden und sagen: Was haben seine Eltern falsch gemacht, dass er jetzt so leiden muss? Das war eine Frage, die immer mitgeschwungen ist, wenn jemand eine körperliche Krankheit hatte. Irgendeine Schuld war da womöglich, ja? Vielleicht von den Vorfahren, vielleicht von diesem Menschen selbst. Irgendwas muss er verbrochen haben, weil sonst müsste er jetzt nicht so leiden. Das heißt, körperliche Krankheiten waren stigmatisiert. Im Gegensatz zu psychischen Krankheiten. Weil das, was wir heute psychische Krankheiten nennen, das war damals als Krankheitsbild nicht bekannt und wurde immer erklärt mit dämonischer Besessenheit. Und eine dämonische Besessenheit, dafür kann der arme Mensch ja nichts. Ja? Da ist halt eine Fremdmacht in diesem Menschen drin und die macht jetzt, dass der irgendwie nicht funktioniert. Und wenn man diesen Dämon rauskriegt aus dem Menschen, dann ist er wieder der Alte. Das heißt, psychische Erkrankungen wurden nicht so stark stigmatisiert, ihnen wurde eher mit Verständnis begegnet, ja, der arme Mensch. Und heute ist es irgendwie andersrum geworden, oder? Heute hat man bei den meisten körperlichen Krankheiten das so, dass die gut erforscht sind und man eher so den Eindruck hat, dieser arme Mensch hat jetzt eine körperliche Krankheit. Wäre die Krankheit, würde man die jetzt heilen und wäre sie weg, dann wäre es wieder der Alte. Ja? Es trifft den Menschen ja nicht, es ist keine Strafe Gottes für irgendeine Schuld, die der Mensch auf sich geladen hat. Und sogar bei Krankheiten, die eindeutig auf das Verhalten des Menschen zurückzuführen sind, wie zum Beispiel bei jemandem, der 40 Jahre lang raucht, Lungenkrebs oder sowas, ja? Oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn man immer sich schlechter ernährt hat. Oder Diabetes, wenn man immer jeden Tag 2 Liter Cola getrunken hat. Da ist ja sogar das Verhältnis zwischen der Schuld des Menschen und der Krankheit sogar sichtbar. Und trotzdem tendieren wir heute eher dazu, dass wir bei körperlichen Krankheiten sagen, Mensch, das tut mir leid und wir versuchen es irgendwie zu heilen. Und der Mensch wird nicht so in so eine Ecke gestellt. Es ist wenig die Rede von Eigenverantwortung bei körperlichen Krankheiten. Es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel Endometriose, da wird immer noch, auch heute, Frauen oft gern gesagt, naja, so ein bisschen Bauchschmerzen und so, ne? Jetzt stell dich nicht so an, nach dem Motto. Das gibt es auch heute, aber die Tendenz ist bei körperlichen Krankheiten, dass wir Verständnis haben. Anders bei psychischen Erkrankungen. Viele Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden, leiden auch darunter, dass ihnen gesagt wird, stell dich nicht so an, du musst an die frische Luft, nimm mal 2 Wochen Urlaub, dann geht das schon wieder. Ja, und solche Sprüche, so in Hinweggehen über das eigentliche Elend und Stigmatisierung. Irgendwie bist du selber schuld. Besonders merkt man das bei Suchterkrankungen. Ist bei vielen noch nicht angekommen, dass Suchterkrankungen sind. Und dass es eben nicht funktioniert, dass man halt die Flasche einfach stehen lässt. Es geht nicht. Das heißt, wir stigmatisieren heute eher psychische Krankheiten und haben Verständnis bei körperlichen. Also wir bewerten Krankheiten heute anders als damals, aber viel besser als die damaligen Menschen und die damalige Gesellschaft sind wir nicht. Sei still, nerv nicht, übertreib mal nicht so, geh mal zurück in deine Ecke. Das erleben wir heute eher bei psychischen Erkrankungen. Und wenn diese Geschichte heute noch einmal erzählt werden würde, glaube ich, würde sie nicht mit Blinden erzählt, sondern sie würde erzählt mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das erklärt dann auch die seltsame Reaktion der Menschen, die so wegschieben an die Seite. Und jetzt wird auch klarer, was es für die beiden Blinden auch bedeutete und wie wichtig es war, dass sie sich gegenseitig hatten, dass sie gemeinsam da durchgegangen sind. Und jetzt kommt Jesus und Jesus reagiert so anders als die Menge, so anders als die anderen Leute, die da sind, die beiden an den Rand drängen wollen. Jetzt kommt die Heilung von Jesus und das ist total spannend, denn das ist der zweite Unterschied zu der Erzählung in den anderen Evangelien. In den anderen Evangelien, wie gesagt, da ist nur ein Blinder und Jesus heilt, indem er sagt, den Glauben lobt dieses Blinden und sagt, du sollst wieder sehen können und plups, kann er wieder sehen, freut sich seines Lebens und Geschichte vorbei. Hier ist es anders. Jesus hat Mitleid, steht hier. Man kann das auch übersetzen mit, er war innerlich bewegt. Es hat ihn also emotional angegriffen, was er da sah. Er hatte Mitleid. Es gibt nur 4 Situationen im gesamten Matthäusevangelium, wo steht, dass Jesus Mitleid hatte. Und 3 davon waren Situationen, wo eine Menge von Menschen vor ihm war, eine gesichtslose Masse. Und er Mitleid hatte mit dem Elend der Menschen. Das ist die einzige Szene im Matthäusevangelium, wo steht, dass Jesus Mitleid hatte mit der Erkrankung von einem oder in diesem Fall 2, mit der konkreten Erkrankung von Menschen. Sonst begegnet uns das im Matthäusevangelium nicht. Und das finde ich irgendwie bemerkenswert. Jesus hat Mitleid. Er ist emotional angegriffen von dem, was er da sieht. Das bedeutet nichts anderes, als dass Jesus Teil wird dieser Leidensgenossenschaft dieser beiden Männer. Jesus wird Teil davon. Jesus identifiziert sich damit. Jesus steht da nicht drüber und sagt, Hokuspokus, sehen könnt ihr oder so, sondern er setzt sich mit, ich stelle es mir vor, als würde er sich mit ihnen an den Straßenrand setzen und mit ihnen leiden. Er identifiziert sich mit diesen Menschen und mit ihren Krankheiten. Und dann heilt er nicht durch einen Spruch, sondern er heilt, indem er ihre Augen berührt. Da findet eine Berührung statt. Nicht so eine Fernheilung, nicht so ein Segensspruch. Jesus überwindet die Distanz, die die Menschen aufgebaut haben. Diese gesellschaftliche Distanz, die beiden so an den Rand zu drängen. Jesus überwindet das, denn er lässt eine Berührung stattfinden. Er berührt ihre Augen. Er heilt sie durch Kontakt und durch Nähe. Eine bemerkenswerte Geschichte, finde ich. Und ich ziehe daraus zwei Lehren. Das eine ist, lasst uns endlich an dieser Stelle Jesus mal als Vorbild nehmen. Lasst uns Stigmatisierung von Erkrankungen überwinden. Auch wenn wir sie nicht verstehen, diese Erkrankung, lasst uns aufhören, Leute in die Ecke zu stellen, weil sie leiden. Was ist das für eine Unart? Jesus ist hingegangen und hat Leid geteilt. Er hat sich bewegen lassen, innerlich bewegen lassen. Nicht so vom Kopf her, oh, hier müsste man mal irgendwas tun, sondern von seinem Herzen. Er hat sich im Herzen neben diese Menschen gesetzt. Er hatte Mitleid, er hatte Erbarmen. Und lasst uns unsere Berührungsängste abbauen. So als könnten wir immer nur Dinge falsch machen und als würde mit uns irgendwas passieren, wenn man in Kontakt mit bestimmten Menschen und Erkrankungen ist. Es ist Quatsch. Lasst uns Berührungsängste abbauen, offen reden, herzlich sein, einander annehmen. Und das kann Leid tatsächlich halbieren. Das kann Leid halbieren. Es kann es aber nicht beenden. Wir können noch so gut sein und noch so sehr Jesus nachahmen. Was wir ihm nicht nachahmen können, ist, dass er heilt. Er heilt. Nicht wir. Wer also nicht nur Trost sucht für seine Situation, sondern echte Heilung, echte Veränderung sucht in seinem Leben, braucht immer das Original. Braucht immer das Original Jesus und nicht nur seine Gemeinde. Die Aufgabe von uns Christen ist deswegen, dass wir Leid teilen. Dass wir Menschen mit reinnehmen, dass wir Räume der Offenheit und Schutzräume bauen, wo Menschen sicher sein können, in ihren Belastungen und in ihren Dunkelheiten. Und die andere Aufgabe ist, dass wir sie an die Hand nehmen und gemeinsam zu Jesus führen. Und dass wir zumindest mal nicht im Weg stehen und Leute wegdrängen, sondern Menschen zu Jesus führen. Es ist so wichtig, gemeinsam zu Jesus zu kommen. Und ich glaube, Matthäus war das wichtig und deswegen erzählt er diese Geschichte mit zwei Blinden. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam zu Jesus kommen. Wenn du also leidest, vielleicht ganz akut oder schon seit Jahren und Jahrzehnten, wenn du eine schlimme Belastung hast in deinem Leben oder vielleicht auch eine kleinere Belastung, ich hoffe so sehr, dass du hier bei uns in der Gemeinde keine Ablehnung und Stigmatisierung erfährst, dass es hier Menschen gibt, dass du Menschen antriffst, die dein Leid teilen und mit denen du gemeinsam zu Jesus gehen kannst. Ich hoffe so sehr, dass du hier einen offenen Raum und Schutz findest bei uns. Das ist unser Anspruch als Gemeinde Jesu und jede Gemeinde, die sich Jesus und sein Kreuz auf die Fahnen schreibt, sollte diesen Anspruch haben, finde ich. Aber bei allem, was wir Gutes tun können, möchte ich dir auch sagen, wir sind hier Gemeinde Jesu, wir sind nicht Jesus selbst. Du brauchst das Original. Du brauchst das Original. Also lasst uns an den Straßenrand setzen und gemeinsam nach Jesus rufen. Denn ich kann ihn nicht herzaubern und ich kann niemandem versprechen, gesund zu werden und Belastungen zu verlieren. Alles, was wir tun können, ist gemeinsam nach Jesus zu rufen. An den Straßenrand setzen und nach Jesus brüllen. Und wenn die Leute sagen, scht, lauter brüllen. Jesus wird Erbarmen haben. Jesus wird Erbarmen haben. Eines Tages, früher oder später, wird er deine Tränen abwischen. Er wird deine Tränen abwischen. Das hat er versprochen. Das ist sein Anspruch. Das ist sein Anspruch und er wird ihn erfüllen. Er wird deine Tränen abwischen. Und solange, wie das nicht passiert, sitzen wir gemeinsam am Wegesrand vor Jericho und brüllen nach Jesus. Amen.